Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Phönix aus der Asche. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch. Neben mir, tatsächlich hier in Berlin neben mir, sitzt eine, wie ich finde, ganz unglaubliche Frau. Jemand, der allen Widrigkeiten trotzt, eine ausgesprochen starke Persönlichkeit hat und in der Lage ist, persönlichen Verlust in Stärke umzuwandeln. Eine Frau, die sich sagt, Karriere und Kind? Kann ich. Selbstständig erfolgreich sein? Kann ich. Immer sagen, was ich denke? Klar. Kann ich. Und zwar egal, wie andere das finden. Sein, wie ich bin, egal, ob es anderen gefällt, kann ich auch. Und genau all das kann sie nicht nur, sondern sie tut es auch. Mit mir am Mikro sitzt heute Magdalena Markic, Powerfrau, Rechtsanwältin, Mutter und, ist einfach so, Role Model. Und ich bin überzeugt davon, ihr werdet Lena ab Sekunde 1 ebenso ins Herz schließen, wie ich es getan habe. Und mit Lena spreche ich heute über Krieg und Frieden, darüber, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren, und wir erfahren, wie man es meistert, im Referendariat Mutter zu werden und warum es eine gute Idee ist, sich selbstständig zu machen und wie man ganz allein mit Stolpersteinen umgeht, die andere einem in den Weg legen. Liebe Lena, ich freue mich riesig, dass du hier bei mir bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hi Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich so sehr, hier dir gegenüber zu sitzen, und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir sitzen heute etwas im Dunkeln. Es ist nämlich draußen furchtbar, furchtbar heiß. Und ich bin gespannt, wie jetzt das Gespräch verläuft. Ich denke nicht hitzig, aber sehr, sehr spannend. Liebe Lena, ganz kurz zu dir. Du bist seit November 23 Anwältin, stehst also quasi noch in deinem ersten Berufsjahr. Du bist vor allem auf dem Gebiet des Strafrechts tätig und berätst deine Mandantinnen und Mandanten, finde ich sehr beeindruckend, nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer, kroatischer, bosnischer, mazedonischer und serbischer Sprache. Finde ich wirklich, wirklich krass. Ich glaube, dass auf dich der Begriff Anwältin aus Leidenschaft so richtig gut passt. Und wenn man sich das genauer besieht, das Wort Leidenschaft steckt ja eben auch das Wort Leid mit drin. Da kommen wir gleich noch dazu. Klingt jetzt pathetisch, ist aber irgendwie ein Stück weit deine Geschichte. Und du hast sie nicht nur bewältigt, sondern auch was Gutes draus gemacht. Ich kenne diese Geschichte schon, hat mich sehr bewegt, und ich dachte, wir teilen die heute mit unseren Lauschern da draußen. Zu Beginn stelle ich aber meinen Gästen immer erstmal eine ein und dieselbe Frage, nämlich, warum hast du Jura studiert?
Der Grund dafür, dass ich Jura studiert habe, liegt ganz weit zurück in meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen mit den Worten, ich finde das ungerecht, ich möchte mich einsetzen, und das wird einfach daher, dass mein Vater gegangen worden ist. Er wurde umgebracht und ich habe gesehen, welche Folgen das hatte, und irgendwie all das hat mich dazu bewegt, dass ich das, was ich ungerecht finde, bekämpfen bzw. die anderen Menschen verteidigen möchte, und ja, deswegen Jura, deswegen der Weg.
Und ich glaube, ich habe selten so eine schlüssige Begründung dafür gehört. Du hast gesagt, er ist gegangen worden, er wurde umgebracht, du warst noch relativ klein. Hast du Erkenntnisse über die Tat, also vielleicht auch nur durch Berichte? Wie kam es dazu? Weißt du ein paar Einzelheiten und magst sie mit uns teilen?
Ja, ich weiß sehr genau über den Tathergang Bescheid. Das Ganze fand so statt, dass wir im Auto saßen. Meine Mutter ist kurz ausgestiegen, sie wollte Essen wegbringen. Und dann kam der Täter um die Ecke, also sprichwörtliche Ecke, und hatte meinen Vater aus dem Wagen gerufen. Mein Vater saß auf dem Fahrersitz, ich saß hinter ihm und meine kleine Schwester neben mir. Und dann ist mein Vater ausgestiegen und wenige Sekunden später im Zickzack losgerannt. Und dann fielen auch die Schüsse. Und dann ist mein Vater zu Boden gegangen. Dann ging alles relativ schnell. Wir wurden aus dem Auto geholt. Die Polizeibeamten waren innerhalb von weniger Minuten da. Danach weiß ich nicht mehr so viel. Aber wahrscheinlich ist die Frage, warum das genau dazu kam, das Relevante. Ja, wie so häufig sind es Dramen, die sich unter Bekannten abspielen. Der Täter war ein sehr grausamer Mann seiner eigenen Familie gegenüber, um die zu schützen. Ich gehe davon aus, dass davon noch einige leben, werde ich da nicht ins Detail gehen. Aber mein Vater hat sich eingemischt, der hat den Mund aufgemacht. Und das führte schlussendlich dazu, dass der Täter aus Rache gehandelt hat. Und ja, dann mein Vater dem Ganzen schlussendlich zum Opfer gefallen ist. Und ja, so kam das Ganze.
Das heißt, weil er die Frau und ihr Kind in der Vergangenheit immer wieder beschützt hat oder beschützen wollte, war das jetzt quasi die Quittung, während ihr alle dabei wart.
Genau, also nicht nur die eigene Familie des Täters, sondern auch der Dunstkreis um ihn herum. Und ja, da hatte mein Vater sich dann eingemischt und das angesprochen. Und es ist halt einfach so, dass viele Menschen, die gerade aus anderen Ursprungsländern kommen, auch ein bisschen sich schneller im Ärgergefühl verletzt fühlen. Und ja, so wie ich das verstanden habe und so wie es mir dann auch mitgeteilt wurde, ist das der Ursprung allen Übels.
Das heißt, du hast wirklich noch eigene Erinnerungen an diesen Tag. Stelle ich mir ganz schön schwer vor, damit umzugehen. Ich kann aber gut verstehen, dass man dann vielleicht für die eigene Zukunft gerade drüber nachdenkt. So, da will ich tätig sein, da will ich mich einbringen, das kann so nicht sein. Wurde der Täter eigentlich gefasst und bestraft?
Ja, das Ganze hat in Gelsenkirchen stattgefunden, er wurde dann festgenommen, dann gab es ein Gerichtsverfahren am Landgericht in Essen und er wurde dann zu 10 Jahren Haft verurteilt, kam nach 7,5 Jahren dann raus, gab den Prozess, ja, es gab eine Strafe.
Okay, und kannst du dich erinnern, wie es euch ging, als ihr von der Entlassung erfahren habt, und wie ging es deiner Mutter? Was hat das mit euch gemacht?
Also ich kann vor allem mich daran erinnern, wie es in der Zeit unmittelbar nach der Tat war. Wir haben eine relativ große Familie. Meine Mutter war ja sehr jung. Die war 26, als es alles passiert ist. Mein Vater war 33, was für mich irre ist. Ich werde im Oktober 33. Das ist halt krass, genau, ne? Das Alter irgendwie. Und das ist schon eigenartig. Also danach war es einfach Chaos pur. Es war überall Trauer. Also in meiner Erinnerung ist auch alles immer abgedunkelt, alle weinen und schreien. Dann besserte sich das Ganze irgendwann. Und als es dann hieß, er wird entlassen, weiß ich gar nicht so genau, was es mit meiner Mutter gemacht hat. Ich kann es nur mutmaßen. Für mich war das eine schreckliche Vorstellung, weil da wenige Kilometer zwischen liegen, also dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin und dort, wo er dann auch schlussendlich gelebt hat. Es gab dann auch andere Treffen. Ein Teil meiner Familie geht in die Kirche und da ist er dann auch hingegangen und dann haben die aufeinander getroffen und da ist das Chaos ausgebrochen. Also das war wirklich nochmal alles quasi aufwühlen und aufrütteln und ja, einfach auch bewusst nochmal verletzen durch Gesten, durch Worte mir gegenüber nicht, also mich direkt hat er nicht angesprochen. Ich war aber auch nicht an diesem Tag, weil ich nicht in die Kirche gehe, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Ja, es war einfach, ich habe eine Zeit lang damit gerechnet, bald steht er hier und was machst du dann? Und ja, das ist nicht passiert, aber das war irgendwie schlimm zu wissen, er ist jetzt doch wieder so nah.
Ich wollte gerade sagen, ich kann es verstehen. Nee, kann ich, glaube ich, überhaupt nicht verstehen. Ich glaube, das kann man nicht, also ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht richtig nachempfinden, weil ich glaube, das ist ein Gefühl, das man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also zum einen die Angst, ach, vielleicht steht er bald bei uns vor der Tür, und zum anderen vielleicht auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, eigentlich hätte ich Lust, selber mal bei dem vor der Tür zu stehen.
Ja, richtig.
Das wäre wahrscheinlich so meine Gefühlslage in dem Moment gewesen. Finde ich auf jeden Fall. Ja, mag ich mir nicht vorstellen, wie das sein muss, damit klarzukommen. So, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein echt triftiger Grund, um Jura zu studieren. Was ich mich frage, war dir schon im Studium klar, dass du Anwältin werden willst? Weil ich glaube, es wäre ja irgendwie aufgrund dieser Erlebnisse auch irgendwie nachvollziehbar zu sagen, so, Staatsanwältin oder Richterin. Und bei mir hätte es länger dafür gegeben. Weißt du, also das wäre jetzt so.
Ja, verstehe ich absolut, und bestimmt sind mir irgendwann mal flüchtig die Gedanken gekommen, aber für mich war auch vor Studium und dann besonders während des Studiums immer klar, ich werde Strafverteidigerin. Das war für mich das, was mich ausmacht. Ich bin von klein auf so, dass ich mich besser beschützend vorstellen kann, als dann zu entscheiden. Ich war noch nie objektiv, möchte ich auch gar nicht sein. Ich ergreife immer Partei und irgendwie, es war immer klar, ich werde Anwältin, ich sehe mich in dem Bereich einfach dort, wo ich zugunsten meines Mandanten Ausführungen mache, und ich möchte auch gar nicht entscheiden schlussendlich, weil ich möchte lieber dazu beitragen, dass alle Informationen, die relevant sind, geliefert werden, dass man vielleicht die Hintergründe verstehen kann oder auch nicht. Das ist ja jedem freigestellt, aber den entscheidenden Faktor wollte ich gar nicht schägen. Außerdem, ich bin nicht Rache geprägt. Also es war für mich nie, dass ich dachte, oh, noch schlimmer, noch schrecklicher, hätte eine Strafe ausfallen müssen. Nee, dafür ist mir Fairness einfach zu wichtig. Und ich will mich auch nicht auffressen lassen von innen, weißt du?
Wow, das finde ich aber tja, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, sehr viel Weitblick und sehr gesettelt. Ich bin da komplett anders. Also es entspricht meinem Naturell. Ich stehe in Flammen und zwar für immer. Ja. Finde ich großartig. Und ich finde auch die Erkenntnis phänomenal. Ich kann nicht Richterin sein, weil ich immer Partei ergreife. Top, dann alles richtig gemacht. Und ich find's interessant, dass trotz des Verlustes deines Vaters du sagst, nee, das wäre nicht meins, sondern ich will mich schützend vor Menschen stellen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass du diesen wirklich nicht schönen Teil deiner Lebensgeschichte nicht nur akzeptierst, sondern ihn auch wirklich öffentlich machst. Und damit meine ich jetzt nicht unser Gespräch, das ja auch irgendwann noch veröffentlicht wird, sondern auch deine Kanzlei-Homepage. Die verlinke ich mal in den Shownotes. Da sagst du zwar nicht, dass es sich um deinen Vater gehandelt hat, du sagst aber sehr deutlich, dass aus deiner persönlichen Geschichte heraus in dir die Erkenntnis gereift ist, dass Taten immer wieder quasi große Lücken in unser Leben reißen und Menschen aus ihrem gewohnten Leben reißen und dass dann plötzlich alles anders ist als zuvor. Und ich finde, das klingt für mich so danach, als hättest du es geschafft, für dich diese Tragödie in was wirklich Gutes und Kraftvolles zu wandeln und für dich persönlich eine Mission draus zu machen. Ist das so? Und falls ja, wie hast du es geschafft? Also war das ein Prozess? Weißt du überhaupt, wie du es geschafft hast? Oder hat sich das einfach so entwickelt?
Teils. Also ja, auf jeden Fall richtig, richtig gedeutet. Ich spiele da auf jeden Fall auf meinen Papa an. Und für mich war das irgendwie wichtig. Also es gibt auch Teile meiner Familie, da wurde es eher so ein bisschen geheim gehalten. Man spricht nicht darüber. Aber irgendwie, weißt du, wenn ich etwas geheim halten muss, ist irgendwas falsch, irgendwas nicht in Ordnung. Und natürlich ist die Tat als solche falsch. Aber es ist ja nun mal passiert. Und für mich ist einfach ein Weg der Verarbeitung sprechen. Ich bin manchmal zu locker mit der Zunge, das mag sein, aber für mich ist das, was mir geholfen hat. Und das Ganze zu überwinden, so irre das klingt, weil er gar nicht mehr da war, war tatsächlich mein Papa. Ich bin absolutes Vaterkind. Mein Papa ist mein Alles, aber der hat mir von klein auf, ich hatte ja nur 5 Jahre, aber 5 wunderschöne Jahre und sehr, sehr einprägsame Jahre mit ihm. Und Papa war immer nein. Wenn einer sagt nein, dann frag warum, frag nach. Du musst es verstehen, damit du dem Ganzen folgen kannst. Meine Mutter ist ganz genauso. Also meine Mutter akzeptiert auch nicht einfach nein ohne Begründung. Gibt Ausnahmefälle, ja, das heißt nicht, dass man jedes Nein umgehen darf, aber wenn es dich selber betrifft und irgendwas mit deiner Seele macht oder womit auch immer, dann frag nach. Und deswegen habe ich das irgendwie für mich relativ zeitnah so auf die Kette bekommen, dass ich gesprochen habe, dass ich mir dann überlegt habe, okay, wie könnte es weitergehen, dass du daran auch einfach nicht zugrunde gehst, sondern dass sich das ein Stück weit auch tatsächlich stärker macht. Und da war für mich einfach irgendwann klar, okay, das ist der Beruf, den ich so erstrebenswert finde, in dem ich mich zu Hause sehe. Und ja, deswegen ist es dann so gekommen. Und ich habe es veröffentlicht, weil ich einfach denke, Menschen müssen mir vertrauen, die mit mir zusammenarbeiten. Und es ist einfacher, kennt doch jeder. Ich erzähle jemandem etwas, bei dem ich das Gefühl habe, er kann es zumindest ein Stück weit nachvollziehen und nicht so von oben herab, ja, es gibt eine Lösung, sondern ich weiß, es geht dir scheiße und wir werden dir jetzt eine Lösung suchen, die für dich passt. Und deswegen ist das alles so passiert, deswegen steht es auch so auf der Homepage und deswegen mache ich da auch kein Geheimnis draus.
Ich persönlich finde das sehr, sehr klug, weil ich denke, gerade im Strafrecht hast du ja immer wieder Menschen da sitzen, die gerade durch eine Tat jemanden verloren haben oder die selbst von welcher Tat auch immer betroffen sind, Opfer sind. Und ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, und das macht dich mit Sicherheit zu was Besonderem, dass sie wissen, du verstehst. So, und dass man eben als Mandant oder als Mandante nicht das Gefühl hat, die hört mir gar nicht zu und die weiß überhaupt nicht, wie sich das gerade in mir anfühlt. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr schlau, damit auch nach außen zu gehen. Du gibst ja jetzt nicht die ganze Familiengeschichte preis, aber wer deine Homepage anguckt, der merkt schon, okay, da gab's irgendwas und wahrscheinlich ist das jemand, der mich versteht. Ich find's auch, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich find's auch bei Familienrechtlern total super, wenn die selbstbewusst auf die Homepage schreiben, ja, bin selbst geschieden und hab den ganzen Kram Streit ums Sorgerecht auch schon durch und deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Ich glaube, das klingt jetzt fies, aber ich glaube, das ist ein echter Mehrwert in der Beratung, damit offen umzugehen, dass man eben auch eine Geschichte hat.
Ja, und dass du auch dem Ganzen einfach empathisch gegenübertreten kannst. Weißt du, irgendein Pflaster verbal draufzukleben, wir finden da eine Lösung, aber im Endeffekt habe ich keine Ahnung, wovon der Mensch da spricht. Das mag auch bestimmt Menschen geben, die das gut können. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach besser, wenn ich mich hineinversetzen kann und auch den Menschen sagen kann, hier ist ein Taschentuch, lass das erstmal raus. Wie geht's jetzt und wie geht's Ihnen jetzt? Ich sitze ja meine Mandanten in aller Regel. So, und dann reden wir über die Lösung. Aber erstmal kurz ankommen.
Echt, das finde ich jetzt spannend. Ich hätte gewettet, die Wette hätte ich verloren.
Dass ich sie sieze, duze?
50-50 wäre mein Tipp gewesen.
Ja, ich glaube, es ist 70-30. Also 70% sieze ich, einfach ist bislang so. Und 30% duze ich und dann auch mit herzlichen Umarmungen. Ich bin da vielleicht manchmal so ein bisschen zu ich, aber ich möchte das auch nicht abstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ne, finde ich auch gut so. Das nur als Randnotiz. Lena, der Tod deines Dads ist ja letztlich noch nicht annähernd die ganze Familiengeschichte. Also es ist bei euch schon, gibt viel zu erzählen. Du bist zwar in Deutschland geboren, hast aber kroatische Wurzeln. Und in dem Jahr, in dem du geboren wurdest, begann der Krieg. Inwiefern war deine Familie betroffen davon? Welche Auswirkungen hatte der Krieg auf deine Familie?
Meine Familie war ganz akut betroffen. Also meine Familie mütterlicherseits war zwar hier, aber die meines Vaters, bis auf meinen Vater, eben nicht. Die lebten noch dort und ja, die mussten fliehen, und zwar zu Massen. Die sind dann, also zwei meiner Cousins und meine Cousine mit Angehörigen haben dann bei uns gelebt. Und zu Top-Zeiten haben wir in unserer Mini-Wohnung mit 16 Menschen gelebt. Ich fand das richtig cool als kleines Kind. Das war halt immer irgendwie Party und immer war jemand da. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ja, da war halt einfach eine ganz große Ansammlung von Menschen, die auf einmal ihre Heimat verloren haben, die eine Sprache nicht sprachen und jetzt irgendwie ankommen mussten und kein Mensch weiß so richtig wie. Und ja, ich bin mit den klassischen Kriegsflüchtlingen, das sind meine Verwandten, aufgewachsen und hab gesehen, wie, was für ein Durcheinander das bringt, wenn man auf einmal seine Wurzeln verliert, seine Heimat verliert und einfach dann irgendwo ankommt und jetzt gucken muss, okay, wie geht's denn weiter? Und ja, so war das bei uns.
Auch das kann man sich, glaube ich, zum Glück nicht annähernd vorstellen, wie das ist, wenn du wirklich deine Sachen packen musst und alles ist anders, alles ist vorbei. Und dann hockst du im fremden Land, weißt nicht, wie du leben sollst, wovon du leben sollst. Finde ich, ist eine sehr bewegende Geschichte. Bei euch scheint aber ja ein extrem großer Zusammenhalt irgendwie vorgeherrscht zu haben. Glaubst du, dass dieser gesamte Background, also sowohl der Verlust deines Vaters als auch der Zusammenhalt nach Kriegsbeginn, dich persönlich in besonderer Weise geprägt hat? Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat für dich Familie, haben deine Freunde?
Ja, einen enorm hohen Stellenwert. Also insbesondere meine Freunde, aber auch meine engste Familie, die sind für mich ganz klar an alleroberster Stelle. Ich habe gesehen, wie wichtig das ist, dass man einander einfach die Hand reicht. Ich habe gesehen, wie wichtig das ist, okay, wir müssen uns unterstützen, wir müssen aufeinander aufpassen. Und das hat mich zutiefst geprägt. Also ich bin menschlich einfach so gestrickt. Ich schaue immer, wie geht's meinem linken Partner und meinem rechten Partner, wie kann ich da helfen, und habe da natürlich auch den Vorteil, für mich zumindest persönlich so empfunden, ich habe mich nie alleine, ich habe mich nie einsam gefühlt, bin ich auch nicht. Ich habe ganz, ganz festen Rückhalt und die mir lieb sind, die auch in mir. Und deswegen, das ist mir richtig, richtig wichtig.
Umso erstaunlicher finde ich's, Lena, dass jemanden wie dir, bei dem die Familie so einen hohen Stellenwert hat, und damit kommen wir so ein Stück weit zum nächsten Thema, mal gesagt wurde, du würdest dein Kind gefährden. Finde ich richtig krass, aber erstmal einen Schritt zurück, wir kommen da gleich nochmal drauf. Nach dem Studium kommt bekanntlich das Referendariat, wenn man dran bleibt, und eben während dieses juristischen Vorbereitungsdienstes bist du Mutter geworden. Was mich zunächst interessieren würde, wie waren die Reaktionen auf die Schwangerschaft? Und gab es da Unterschiedliche jetzt von Mitreferendaren und von Ausbildern? Wie war das so? Weil irgendwann ist es ja offensichtlich. Also
ja, richtig, richtig. Also ich habe es tatsächlich, ich weiß nicht, ob jetzt nach den ersten 12 Wochen, kann auch nach den ersten 14 gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau, der Referendarabteilung mitgeteilt. Und da war die Reaktion nicht so gut von einem Mitarbeiter. Da war eine andere Dame, die war ganzes Gegenteil, aber mit dem ich da gesprochen habe, da kamen dann halt so Sätze, ja, dann kann es ja mit dem Referendariat nichts mehr werden und na, dann werden sie ja Mutter und weiß ich nicht. Dann gab es aber die andere Mitarbeiterin, die gesagt hat, nee, Mama können das, Mamas können alles und die mich da wirklich befeuert hat. Bei den Mitreferendaren war es tatsächlich so, die haben es ganz spät erst mitbekommen. Ich glaube, im 8. Monat, weil ich in der gesamten Schwangerschaft am Ende dann auf mehr Gewicht von 7 Kilo kam. Und es war auch im Winter, das heißt, ich hatte Hoodies an, hätte sagen können, okay, die sitzt mehr als sonst oder so und irgendwie... war es körperlich nicht ersichtlich. Als sie es dann wussten, fanden sie es einfach verrückt, dass ich das bis zum letzten Tag durchgezogen habe. Aber es waren halt sehr gemischte Reaktionen. Also die Abteilung und unser Ausbilder fand das so nicht gut und Menschen um mich rum aber dann umso besser. Und ja, deswegen, ich hätte es mir angenehmer gewünscht, sagen wir so.
Ich finde das erstaunlich. Also jetzt mal Geburt ausgeblendet und so, was mit der Schwangerschaft an sich einhergeht, weil das kann ja eben beides nur Gebärende betreffen. Glaubst du, Vertreter des männlichen Geschlechts, würde man auch solche Sprüche drücken, von wegen, das geht beides nicht oder, kommen wir gleich noch zu, gefährdet das Kindeswohl und so, wenn sie während des Referendariats eine Familie gründen? Glaubst du, das wäre genauso?
Nee, das glaube ich ganz aufrichtig nicht, weil... Zuerst einmal ist klar, okay, die Partnerin oder wer auch immer die Person, die das Kind gerade austrägt, die ist ja die, die jetzt im Zweifel ausfällt. Und dann ist, glaube ich, auch einfach so der Gedanke leider noch sehr stark verwurzelt, naja, er kann ja dann weitermachen, sie bleibt ja zu Hause. Und nee, ich glaube, das wäre anders verlaufen.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Fun Fact dazu, ich bin ein Referendarskind. Mein Vater war Referendar, meine Mutter hat gearbeitet, stand voll im Job und noch ein Fun Fact on top, ein Großteil der Erziehungs- oder ne, Sorgearbeiten, aufpassen, um mich kümmern, das hat mein Vater während des Referendariats erledigt. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin meinen beiden Eltern von Herzen dankbar dafür, dass sie mich schon Ende der 70er, ich sag das total ungern laut, weil dann wird's irgendwie wahr, aber schon Ende der 70er mit so einer Selbstverständlichkeit erzogen haben, dass ich nicht geprägt bin von irgendwelchen beknackten Rollenbildern. Ja. Das war bei uns eine Selbstverständlichkeit.
Wahnsinnig tolle Eltern.
Ja, und das war, ich glaube ehrlich gesagt, dass das damals wahrscheinlich noch eine richtig schräge Sache war. So, okay, aber ja. Da hat es meinen Vater auch betroffen. Und klar, kann man nicht vergleichen, er hat mich nicht ausgetragen, er ist nicht durch die Geburt ausgefallen, ich bin Kaiserschnittkind, also es war auch ein bisschen komplizierter. Aber er hat es geschafft, sich das Versorgen mit meiner Mutter zu teilen, die weiter gearbeitet hat. Jetzt mal so ganz davon ab, mal ganz praktisch gefragt, weil ich ja gerade gesagt habe, Geburt und Schwangerschaft musste ausblenden. Wie hast du das überhaupt hingekriegt? Also ich weiß, du hast bis zum Schluss durchgepaced. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Dann, du fällst mit der Geburt aus, du bist ja nicht sofort wieder fit. Klar willst du dich dann um das Kind kümmern. Wie hast du das geschafft? Du hast alles einfach durchgezogen. Wie?
Da weiß ich tatsächlich keine Antwort drauf. Also ein bisschen war das so, nachdem die erste Reaktion von der Referendarabteilung so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist, wurde ein bisschen mein Trotz und mein Stursinn geweckt. ein bisschen mehr. Ich reagiere tatsächlich dann in den Situationen so jetzt erst recht.
Aber hallo.
Dann sind mir auch nicht nachmachen, aber auch die eigenen Grenzen nicht so wichtig, weil ich mir einfach dachte, dir zeige ich das. So, und dann war ich bis Freitag im Dienst, habe Klausur geschrieben, Montag kam mein Sohn, 8 Wochen später war ich wieder im Dienst und mir gedacht, kannst du mich mal gern haben. Aber wie gesagt, ich habe halt auch den Rückhalt, den ich nun mal habe, ich war damit nie allein, sondern mein Sohn auch nicht. Und ja, trotz, ich glaube, die Antwort tatsächlich, so unschön sie ist, trotz hat mich dazu gebracht. Und dann halt einfach so ein kleines bisschen der Instinkt, so, ne, ich zeig dir, was ich kann und was nicht.
Das holt mich total ab. Also du bin ich auch, ne? Also bei mir immer so die magischen Worte, na, ob du das schaffst, oder das traust du dich nicht.
Oh ja, da bin ich auch so.
So, das hat ungefähr denselben Effekt, wie wenn irgendwo ein Aufkleber drauf ist, do not touch. So, egal wie blöd es ist, egal wie uninteressant, aber da steht do not touch, du traust dich nicht, das schaffst du nicht. So, es ist bei mir auch, setzt irgendwie energiefrei. Auf jeden Fall hast du all deine Kritiker und die Unken um dich rum ja Lügen gestraft. Warst du nicht sogar, ich glaube auch, AG-Beste am Ende dann noch. Trotzdem,
ja.
Ne?
Ja.
Richtig Gas gegeben. Und hattest du nicht überlegt, nochmal freiwillig Verbesserungsversuch sogar?
Genau, also um das klarzustellen, ich war nach dem Verbesserungsversuch AG-Beste, will da niemand mal auf die Füße treten. Aber ja, dann bin ich einfach auch ein bisschen irre, gebe ich zu. Dann wollte ich halt genau wissen, wie ist es ohne die Geburt kurz vorher und wie ist es, wenn mein Sohn zur Tagespflege geht, was kann ich dann reißen? Ja, und dann war ich am Ende dann auch mit mir zufrieden. So, ja, so war es leider.
Ich finde, was heißt leider? Ich finde das mega krass, weil ganz ehrlich, ich hätte ohne Kind schon nicht drüber nachgedacht, den Verbesserungsversuch zu gehen. Nein, auf gar keinen Fall, wenn es irgendwie akzeptabel ist. Bloß nicht nochmal. Auf gar keinen Fall. Bewundere ich sehr. Und es hat sich ja gelohnt. Jetzt sind wir ein ganzes Stück weiter. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, 2024, dein erstes Jahr, war aber auch dein Jahr bisher. Du hast dich selbstständig gemacht und es scheint sehr, sehr gut zu laufen. Mich interessiert jetzt natürlich, gerade vor dem Hintergrund, dass du ein Kind hast, warum hast du dich für diesen Schritt entschieden? Also warum Selbstständigkeit? Es hätte ja vielleicht unter Umständen auch nahegelegen zu sagen, ja, safety first, anstellen lassen, warum nicht?
Safety first ist irgendwie nicht so meins. Ich wollte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich wollte halt sagen können, ne, mein Sohn ist jetzt krank, ich fahre nach Hause, heute ist es so und so. Ich wollte einfach die Freiheiten genießen, die halt die Selbstständigkeit auch mit sich bringt. Und nach dem ganzen Weg wollte ich auch einfach nicht mehr irgendwem erläutern müssen, warum habe ich Weg XY für irgendein Verfahren gewählt, sondern so, wie ich das für richtig halte, wann ich mit meinen Mandanten spreche, wie ich mit denen spreche. Ja, irgendwie war das einfach das Ganze drumherum, dann auf meine Art. Und das ging für mich eigentlich am besten in der Selbstständigkeit, weil es da einfach nicht die Person gibt, die sagt, ja, wir gucken nochmal. Na, wir machen das ja anders, Frau Markic. Nein, wir machen das so.
Ich habe auch das Gefühl, das passt so sehr viel besser zu deiner Persönlichkeit. So wie ich dich bisher und auch vor der Aufzeichnung jetzt schon kennengelernt habe, kann ich gut verstehen. Ich finde es trotzdem mutig, weil ich glaube, dass Juristenausbildung, da ist noch Luft nach oben. Es ist jetzt nicht so, dass du dein zweites Examen hast und weißt Bescheid, wie man Anwalt ist. Das heißt, es ist ja schon mit viel Aufwand verbunden. Vielleicht kannst du, wir haben ja ganz viele Referendare und Studenten unter den Zuhörern. Kannst du dich noch erinnern, ist ja noch nicht so lange her, welche einzelnen Schritte du durchlaufen bist? Hast du so richtig strukturiert mit Businessplan oder bist du einfach so der Typ, ja, ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich mache das jetzt mal und ich fange jetzt mal an.
Eine Mischung aus beiden. Also vielleicht an alle Referendare und Referendarinnen und auch die noch zur Uni gehen. Man kann nach dem Referendariat einen Existenzgründerzuschuss beantragen. Der berechnet sich irgendwie nach dem Geld, was man vorher ausgezahlt bekommen hat. Das kann ich in den Einzelheiten nicht sagen, aber das geht auf jeden Fall in dem Jahr der Gründung der Selbstständigkeit. Das hilft auf jeden Fall. Da hatte ich dann auch einen Plan. Ich musste einen Businessplan vorlegen. Sagen wir mal so, es gibt Vorlagen und vielleicht guckt man da so ein bisschen, wie man da so die Einzelheiten eintragen kann. Das hat auf jeden Fall gereicht, um die Bewilligung zu bekommen. Und dann habe ich den Weg gewählt, dass ich in eine Bürogemeinschaft gegangen bin, einfach weil da ein so entspanntes Klima herrscht, dass ich bei Fragen tatsächlich nachfragen kann. Ich bin dann in dem Teil tatsächlich zu chaotisch. Also wenn ich jetzt komplett, ich nehme jetzt meine eigenen vier Wände und hier hängt mein Schild und läuft schon, das wäre auf gar keinen Fall gelaufen, weil Zahlen sind zum Beispiel gar nicht meins. Das muss ja jeder für sich selber irgendwie einschätzen können, aber bei mir war das katastrophal geworden und das hat halt ganz gut funktioniert. Deswegen vielleicht schauen, wie geordnet ist man, wie gut kennt man sich vielleicht auch selber mit Buchhaltung aus, Existenzgründerzuschuss auf jeden Fall beantragen. Ich finde, man sollte die Hilfe mitnehmen und dann einfach machen.
Einfach mal machen. Und es ist ganz interessant, dass du das sagst, wenn man mit diesem Businessplan so überhaupt nicht klarkommt. Und heute gibt es wirklich viele gute Vorlagen, an denen man sich orientieren kann. Die Rechtsanwaltskammer, die zukünftige, die hilft dabei auch weiter. Ich habe das auch lange Jahre gemacht. Und die Rechtsanwaltskammer, in dem Bezirk man dann eben die Kanzlei einrichten will, die ist ja dann auch fachkundige Stelle. Mhm. Die kriegt den Businessplan sowieso. Wenn man sich da ganz unsicher ist, kann man da auch mal anrufen und nachfragen. Ich habe da immer ganz viel unterstützt und noch Tipps gegeben, dass man sich ein Alleinstellungsmerkmal suchen soll, wie man das aufbaut, was vielleicht noch fehlt und so. Und ich finde, das mit der Bürogemeinschaft ist wirklich ein guter Tipp, weil dann ist nicht alles so von null an, ne? Wofür du irgendwie Sorge tragen musst. Ich glaube, das ist auch eher so meins. Also jetzt so mit richtig Räume anmieten und dann gleich ganz Big Business. Ja. Ich glaube, das fällt vielen schwer. Ich kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die es genauso gemacht haben. Und es hat prima funktioniert. Trotzdem kann ich mich an meine Anfangszeit erinnern, auch wenn die schon ein bisschen länger her ist als bei dir. Ich hatte am Anfang so die ein oder andere Schwierigkeit. Da stehst du dann plötzlich, musst alles alleine machen. Kannst du dich noch erinnern, was waren so die Schwierigkeiten, auf die du am Anfang gestoßen bist?
War das, was man alles so in der Theorie gelernt hat, dann auf einmal anzuwenden. Also für mich war, egal in welchem Verfahren man jetzt ist, man wusste vielleicht rechtlich, ist das und das jetzt die Folge, aber wie mache ich das denn praktisch überhaupt? An wen wende ich mich denn überhaupt? Und für mich war eine, aber das ist so ein bisschen peinlich, aber eine Sache zum Beispiel auch, ich habe jetzt ja nochmal einen Schwerpunkt für mich gewählt, in dem man auch Pflichtmandate bekommen kann. So, und dann bin ich tatsächlich von Amtsgericht zu Amtsgericht gefahren, habe da angeklopft und gesagt, hallo, ich bin neu hier, fände ich mal ganz nett, wenn Sie mich bei der nächsten Wahl bedenken könnten. Und an einem Gericht war das so, da kam mir so eine ältere Dame entgegen und ich habe die halt gefragt, ob die mir sagen kann, wo die Strafrichter und Richterinnen sind. Und dann wollte sie von mir wissen, warum. Dann habe ich ihr das erklärt. Dann meinte sie zu mir, ja, sie können mir die Karten noch mitgeben. Ich gebe die weiter. Ich habe dann halt so reagiert. Ich dachte, naja, ich fände es schon ganz gut, wenn die ankommen. Es kann ja auch sein, dass man die dann irgendwie vergisst, weiterzugeben oder wegschmeißt. Und dann guckte die Frau mich so ein bisschen irritiert an und sagte, ich bin Direktorin des Gerichts. Die kommen an. Oh, da wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Aber die war total cool und sagte dann, ja, hier ist mein Rucksack, können Sie dann selber reinpacken und sagen Sie mir nur wo, dann sind Sie auch sicher. Und sie hat sie auch weitergegeben. Also ich wurde auch angerufen.
Echt?
Aber das war voll peinlich. Also halt so ein bisschen, ja, halt zum zu sagen, naja, kann ich das vielleicht selber machen? Ja.
Ich finde das eigentlich ganz zauberhaft. Und ist das nicht der Running Gag, wenn du dann wirklich als Pflichtverteidigerin bestellt wirst, sie dann vielleicht auf dem Flur zu treffen und jedes Mal irgendwie hast du ja wieder eine Story mit der Visitenkarte, an der man anknüpfen kann. Ich finde das eigentlich ganz großartig.
Also ich habe sie jetzt zweimal danach gesehen, sagt jedes Mal, und ist angekommen. Ja, wissen Sie, ja, ich stehe ja jetzt hier. Also sie nimmt's mit Humor, ich mittlerweile auch, aber in dem Moment war mir das schon ordentlich peinlich.
Kann ich verstehen. Aber das ist, glaube ich, am Anfang ganz normal. Ich hatte immer Angst davor. Ich habe zum Teil eben auch Zivilsachen gemacht, dass ich mich auf die falsche Seite setze oder so. Mhm. Weißt du, und dann irgendeiner kommt und sagt, Mäuschen,
Sind wir neu hier?
Deswegen bin ich mal zu spät gekommen, weil ich dachte, dann sind, hat auch meistens funktioniert, wenn man alle Plätze schon besetzt und dann weißt du ja, wo du hin musst. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal und ich glaube, da muss man mit sich selber auch ein bisschen gnädig sein. Man kann ja noch nicht alles können. Ist natürlich hilfreich, wenn man so ein bisschen Unterstützer hat und Mentoren oder Vorbilder, die den Berufseinstieg so ein bisschen erleichtern. Hattest du so jemanden?
Auf jeden Fall. Ich habe zwei Personen. Den einen, den ich auf jeden Fall zuerst nennen möchte, der hat mich seit Studentenzeiten geprägt. Ich war 4 Wochen bei ihm im Praktikum, war dann inoffiziell länger da, weil wir uns so gut verstanden haben. Der ist Jugendrichter in Bernau, Richter Müller. Mittlerweile ein sehr, sehr enger Freund von mir und Ziehopa meines Sohnes, der für alle Fragen und auch immer schon, auch vor der Zulassung vor allem, immer gesagt hat, Lena, erst denken, dann sprechen, du kannst das, aber beruhig dich mal ein bisschen. Und dann ein Anwalt aus der Bürogemeinschaft, Oliver Stemmer, den kenne ich seit der Referendariatszeit und der hilft mir tatsächlich tagtäglich, wenn ich sage, Oliver, guck mal, kann ich das so schreiben oder wird es richtig peinlich, weil ich mache auch ein paar Zivilsachen und da ist ganz gut, dass er mal drüber guckt, die beiden auf jeden Fall.
Liebe Grüße an Richter Müller. Ich habe schon längst ein Follow dagelassen auf Instagram und ich verlinke den Account auch mal in den Shownotes, auch den von Lena. Dann könnt ihr da auch gerne ein paar Likes und natürlich ein Abo dalassen. So, also du hattest Unterstützung bezüglich deines Kindes beim Berufseinstieg. Jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie schaffst du es, deine Mutterrolle und deinen Beruf, gerade wenn man gegründet hat, wenn man neu am Markt ist, wie schaffst du das unter einen Hut zu bringen? Hast du an alle, die das vielleicht auch schon betrifft oder demnächst betreffen wird, ein paar Tipps, Kniffe?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, womit geht's mir am besten. Mir geht's damit am besten, in beiden Bereichen, sowohl beruflich als auch privat, voll da zu sein. Das heißt, ich musste auf irgendwas verzichten und auf das, was bei mir tagtäglich, ich verzichte so ein bisschen auf den Schlaf. Es läuft bei mir täglich so, ich fahre meinen Sohn zur Tagespflege, fahre direkt durch ins Büro, mache dann so Feierabend, dass ich ihn abholen kann. Dann ist auch erstmal keine Kontaktaufnahme beruflich möglich, weil ich dann nur für ihn da bin und sobald er dann schläft, arbeite ich dann halt quasi die Stunden nach, die so im klassischen klassischsten beruflichen Alltag halt liegen geblieben sind. Und das wird bestimmt nicht immer so funktionieren, aber jetzt funktioniert es ganz gut. Er wächst ja auch und deswegen klappt das für mich ganz gut. Also wirklich zu sagen, okay, in den Stunden bin ich beruflich erreichbar, dann kurz nicht und dann wieder. Und ganz ehrlich, ich sage den Mandanten das auch. Das kann sein, wenn ich Rückfragen habe, dann bekommen sie zu untypischen Zeiten von mir Anrufe. Ist es in Ordnung? Wenn nicht, klären wir das per E-Mail oder am nächsten Tag. Und deswegen also auch da einfach offen sprechen. Ich glaube, das hilft.
Ich glaube auch, dass das hilft. Und ich glaube, du kannst ja damit gleich die Erwartungshaltung deiner Mandantinnen und Mandanten beeinflussen. Und wenn das von Anfang an geklärt ist, glaube ich, ist das kein Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder ein Punkt ist, der vielleicht sogar eher gut ankommt. Und ich glaube auch, dass mit den Blöcken ist eine, also ich nenne es jetzt Blöcke, weil mir das gerade eine Kollegin erzählt hat in einem anderen Podcast, liebe Grüße an Carola, verlinke ich mal, die hat für sich wirklich ein richtiges Blocksystem eingeführt, gewisse Zeiten und da wird nur das gemacht. Und das kannst du natürlich auch mit Job und Familie machen. Finde ich sehr schlau, weil sonst glaube ich, ich weiß es nicht, aber sonst verzettelt man sich und macht nichts richtig.
Genau.
Und ich glaube, wenn du dir selber damit auch die Grenzen setzt, bis dahin das und ab da das, finde ich eine super schlaue Idee. Also vielleicht probiert ihr das mal aus, vielleicht funktioniert das bei euch auch. Jetzt hast du gegründet, du weißt, wie du deinen Tag einteilst, wie du das managst. Jetzt nochmal Butter bei die Fische. Wenn du so ganz frisch am Markt bist und fängst bei Null an. Wir haben jetzt schon gehört, du hast die Visitenkarten verteilt für Pflichtverteidigung. Aber im Übrigen, wie kommst du an Mandate? Wie macht man das am Anfang? Hast du ein paar Tricks, die du verraten kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also da nochmal zurück zur Bürogemeinschaft. Deswegen halte ich das tatsächlich auch für sinnvoll, auch in dem Punkt, gerade wenn man sich für ein Rechtsgebiet interessiert, was noch nicht vertreten ist, bleiben immer Mandate liegen, die die anderen Anwälte nicht bearbeiten. Und so gewinnt man schon mal einen Grundstamm an Mandanten. Und dann je nach Rechtsgebiet, also bei Pflichtverteidigung klar anklopfen, einfach mal Hallo sagen. Bei Verkehrsrecht würde ich mal zu Gutachtern fahren. Also man muss tatsächlich aktiv die Zeit aufbringen und die Leute ansprechen. Im Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht ein bisschen um Hilfe bitten, dass die das so gerne mal erwähnen. Ja, und dann ganz ehrlich, am Anfang auch einfach alles machen. Blöd, das klingt alles, womit man sich, so, also was man in groben Zügen kennt, jetzt nichts, was absolut exotisch ist und man noch nie von gehört hat, aber auch das, was man vielleicht am Anfang nicht ganz so gern macht, um so ein bisschen reinzukommen, das hilft, denke ich.
Ja, glaube ich, ist auch ein guter Tipp. Und auch da bin ich ein großer Freund der Bürogemeinschaft und von Netzwerken. Also wenn du schon vor dem Berufseinstieg wirklich gut vernetzt bist, sei es über Instagram oder LinkedIn mit Kolleginnen und Kollegen, da wird immer mal jemand dabei sein, der dich unterstützt, den du eine Frage stellen kannst und bestimmt auch mehr als eine Person. Und der dann vielleicht auch mal an dich denkt, wenn derjenige sagt, oh Mist, kann ich aber gar nicht annehmen. Das wäre wahrscheinlich bei mir eine Interessenkollision. Ist aber jetzt nicht so kompliziert. Das kann ich auch einem Berufseinsteiger anvertrauen. Ja. Weil ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht eine riesen, was weiß ich, Firmenauseinandersetzung oder so gleich als erstes Mandat haben wollen. Netzwerken, glaube ich, ist auch immer noch ein ganz wichtiger Tipp.
Ja, absolut.
Und bei dir kommt natürlich dazu, ich glaube, du hast ein echtes Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass du in so vielen Sprachen beraten kannst. Ich habe es vorhin schon gesagt, Deutsch offensichtlich, Englisch, Kroatisch, Bosnisch, Mazedonisch, Serbisch. Ist das wirklich eine Zusatzqualifikation, die Vorteile bringt? Merkst du das an der Mandantenstruktur? Wird das viel nachgefragt?
Ja, ganz klares Ja. Erstens, weil es die Sprachen sind, die juristisch nicht so wirklich weit vertreten sind. Und ich habe es auch auf der Homepage deswegen so eingebaut. Also wenn man Anwalt Kroatisch NRW oder Berlin oder was weiß ich sucht, dann taucht es auch auf. Also ich hätte es mir vorher auch nicht für möglich erachtet, weil ich fand es mal, ich konnte die Sprache immer schon, das ist halt auch meine Muttersprache, aber ich dachte, ja gut, das ist halt Kroatisch, ne? Sprichst du halt im Urlaub oder wenn du zu Hause bist oder irgendwie sonst nicht, aber das schlägt sich tatsächlich nieder, weil auch da die Mandanten halt in ihrer Muttersprache, die sprechen vielleicht gebrochen Deutsch, aber es ist ja einfach jemandem zu erklären, bei dem ich mir sicher bin, ich kann alles ausdrücken, was ich ausdrücken möchte und das schlägt sich tatsächlich nieder, also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel ist aus den Sprachen stämmig.
Finde ich super spannend. Und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich in der Kammer im Rahmen der Existenzgründungsberatung immer so ein bisschen gerne gegeben habe. Wenn ihr mehrere Sprachen sprecht, Werbung dafür machen. Das ist wirklich ein Werbetool und das kann man auch bei den Kammern eintragen lassen für die Anwaltssuche. Da kann man eben auch eintragen lassen, welche Sprachen man spricht und da wird auch gezielt danach gesucht. Jetzt habe ich noch ein Thema, Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, warum Anwältin. Aber es ist was, das werde ich immer wieder gefragt im Nachgang zu Podcast-Folgen mit Strafverteidigern. Auf die Gefahr hin, dass du erst tausendmal schon gefragt wurdest, aber die Menschen da draußen wollen es einfach hören. Warum übernimmst du nicht nur Opfersachen, also Nebenklage, und setzt dich immer für die Betroffenen einer Tat ein, sondern warum verteidigst du auch Täter? Weil schützen, also das, was dich so ausmacht, wofür du so brennst, schützend vor Menschen stellen im Bereich des Strafrechts, könntest du ja auch sehr selektiv, gerade mit deiner Geschichte. Warum verteidigst du im schlimmsten Fall genau solche Menschen wie den, der dein Vater auf dem Gewissen hat?
Weil es für mich völlig ohne Ausnahme eines der wichtigsten Prinzipien ist. Also ich finde, einen fairen Prozess, da gibt es keine Kompromisse. So, und ich, flapsig gesagt, das Opfer zu verteidigen ist die leichtere Option. Da ist vielleicht auch ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt, aber auf der anderen Seite, was noch viel wichtiger ist, jeder Täter hat irgendeinen Grund, nachvollziehbar oder nicht, aber es gibt immer eine Geschichte, warum. Und für mich ist so enorm wichtig, dass ich auch denen, die falsch gehandelt haben, einfach ein offenes Ohr schenke, dass ich auch da gucke, okay, wie können wir dafür sorgen, dass du einen fairen Prozess, ein gerechtes Verfahren bekommst. Und das ist mir so enorm wichtig, dass es auch da in Ordnung ist. Und für mich war nie die Option, nur Nebenklägervertretung zu machen. Also ich, ganz klares Nein. Es ist so wichtig und es ist so richtig, dass es das gibt. Und da möchte ich einfach mitwirken.
Ja, mich überrascht die Antwort nicht, weil ich habe noch nie, und ich bin ja auch extrem strafrechtsaffin, viel Strafsachen gemacht, ich habe noch nie von einem Strafrechtler eine andere Antwort bekommen. Ja. Aber ich glaube, es ist was die Menschen bewegt. Und ich glaube, dass oft verwechselt wird, dass es einen Unterschied macht, einen Menschen zu verteidigen in einer Strafsache oder die Tat zu verteidigen. Also es heißt ja nicht, dass du d'accord gehst mit dem, was da passiert ist, sondern du sorgst eben dafür, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt.
Absolut, weißt du, und ich bin auch nicht Moralverteidiger. Also erstens ist es so variabel und es geht halt immer noch um den Menschen. Und deswegen finde ich das absolut wichtig und richtig, dass es genau diese Verfahren gibt.
Ich finde das absolut nachvollziehbar und ich glaube, deswegen sagst du zu Recht, du hast eben schon gesagt, du stellst dich ganz schützend vor deine Mandanten und das habe ich bei dir auch schon auf Social Media mehrfach gelesen. Du willst ein Schutzschild für deine Mandanten sein. Ich glaube zuletzt, bin gar nicht sicher, auf Instagram habe ich es wahrscheinlich gesehen. Den Instagram-Account verlinke ich euch natürlich nochmal, damit ihr gucken könnt. Apropos Social Media, Instagram, ich habe gesehen, weil ich folge dir ja schon eine ganze Weile und ich mag dein Content sehr. Und was ich phänomenal fand, ein Mandant von dir hat auf Instagram super happy ein Bild von sich mit dir gepostet. Nicht du warst das, er war das. Und hat ganz begeistert berichtet, hier sitze ich mit meiner Anwältin. Und es läuft alles ganz hervorragend. Und tolle Projekte und war super happy. Hat dich dann quasi zum Collab eingeladen, glaube ich, sowas. Aber auf jeden Fall hat er das gepostet. Und ich finde, das ist doch ein Beweis dafür, dass Anwälte vielleicht auf Social Media ganz gut aufgehoben sind, dass wir da nicht mehr drum rumkommen. Dein Account ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt, aber siehst du das genauso? Glaubst du, weil das ist ja auch so Thema Marketing, Berufseinstieg, dass wir heute da einfach auch vertreten sein müssen?
Ich denke ja, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Großteil der Menschen sich auch da einfach Informationen sucht und sich auch da zumindest ganz oberflächlich informiert und einfach auch ein bisschen schaut, vielleicht auch im Vorhinein, wer ist der Mensch, den ich da kontaktieren würde? Ich halte es für enorm wichtig und auch dann auch oft runtergebrochen, so dass man es für Laien verständlich wiedergibt. Ich finde, da muss man einfach mit der Zeit gehen und ich bin mir sehr sicher, das ist nicht mehr wegzudenken.
Ich glaube das auch. Und man sieht es ja in unterschiedlicher Ausprägung, wie Kolleginnen und Kollegen das machen. Viele investieren da richtig Mühe, machen richtig Videos. Und ich glaube, das wäre, wenn ich mich jetzt in die Lage eines potenziellen Mandanten oder Mandantin versetze, ich würde auch da vorher gucken. Ich würde sehen wollen, wer ist das? Und ich glaube, ich fände es auch richtig gut, dass man in einem Video mal sehen kann, wie klingt diejenige oder derjenige? Wirkt die nett? Weil ganz, und das vergessen viele Anwältinnen und Anwälte, für jemanden, der noch nie beim Anwalt war, ist es oft eine große Hürde. Und es wurde mir ganz oft gesagt, wenn man dann das erste Mal bei mir war, oh Gott, bin ich froh, es war ja gar nicht so schlimm, ich hatte so Angst vor diesem Besuch. Und da war ich immer völlig irritiert und dachte, ich bin ja eigentlich da, um zu helfen, warum jetzt Angst vor dem Anwaltsbesuch? Und ich glaube, diese Hürde, diese Schwelle kannst du halt super gut abbauen mit irgendwie so ein bisschen ja, nahbarem Content. Und das machst du auch. Was mir aber auch aufgefallen ist, du hast teilweise echt politischen Content. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass du zu unserer Kampagne, hatte ich dich ja angesprochen, und du hast sofort zugesagt, aufstehen für den Rechtsstaat. Und ich fand dein Video richtig gut. Ganz starke Botschaft, war aber auch sehr, sehr deutlich. Kam, sieht man immer an den Kommentaren, bei ganz vielen mega gut an, mhm. Bei anderen wieder gar nicht. Was ja häufig der Fall ist, bei all meinen Videos, die so einen Hauch politische Themen in sich tragen, entweder richtig gut oder du kriegst halt gleich, ja, nicht so nette Kommentare. Du musst es als Anwältin aber ja nicht. Du könntest ja auch das Tool zur Mandatsakquise nutzen, ohne dich politisch zu positionieren. Warum ist dir das so wichtig?
Aus verschiedenen Gründen. Also ich finde, einmal ist das Strafrecht einfach durch und durch rechtspolitisch. Also es ist, sei es mit Verschärfungen, die immer wieder eingeführt werden. Letztes Beispiel, der 1.4. diesen Jahres, was es für eine neue Gesetzeslage gibt. Da einmal, es betrifft meinen täglichen beruflichen Alltag. Aber noch viel wichtiger, ich möchte auch, das, was ich ganz zu Beginn mal gesagt habe, ich bin nicht neutral und ich bin auch politisch sehr stark in einer Richtung verankert. So. Und das andere, ganz ehrlich, finde ich richtig daneben. So, ja, die Menschen dürfen ihre Meinung haben und dennoch finde ich es wichtig, dass man sagt, ey, passt auf, Leute, das ist unser Zuhause, hier läuft so und so, und sich da einfach für stark zu machen. Und ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr wegdenken, dass ich sage, ah ja, lieber nicht auffallen, lieber nicht anecken. Ey, wenn es nicht passt, dann guck doch weg. Weißt du? Also ich zwinge ja niemanden, ja, sich die Sachen anzugucken, aber mir ist es wichtig, ganz klar zu sagen, da sind meine Grenzen, das finde ich völlig daneben oder das finde ich völlig richtig. Und wenn es Zuspruch findet, cool, wenn nicht, auch cool.
Und weil du gerade zu Hause sagst, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich fand deine Botschaft so stark, ich habe sie noch im Ohr. Ich weiß gar nicht, du hast gesagt, das ist mein Zuhause, mhm, und auf mein Zuhause passe ich auf. Mhm. Fand ich eine ganz starke Botschaft und ich finde es erstaunlich, dass sich da in jüngster Zeit auch auf Social Media ganz viel getan hat, weil ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen und bis vor einer ganzen Weile, glaube ich, zu Recht, gesagt haben, das ist mein Job. Weder meine politische noch meine religiöse Einstellung haben hier was zu suchen. Ich trenne das ganz klar. Und ich lese aber immer öfter, sei es auf LinkedIn oder auf Instagram oder gelegentlich auch auf TikTok, dass auch die Anwaltschaft sagt, ja, ich habe das bisher immer so gesehen, aber die Zeiten sind jetzt gerade vorbei. Und ich bin Teil dieses Rechtsstaats, ich bin Organ der Rechtspflege und zu gewissen Dingen muss ich, glaube ich, Stellung beziehen. Ich glaube, dass das nicht bei allen Menschen gut ankommt, wie, mhm, du es sagst, aber ich glaube auch, zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel. Und ich glaube, dass man mit solch klaren Statements dann halt auch vielleicht die Mandantenstruktur sich schafft, die zu einem passt. Das gilt ja genauso für dein komplettes Auftreten.
Ja.
Also du bist ja auch eher rockig, würde ich mal sagen.
Richtig.
Deswegen bist du mir auch sofort aufgefallen, fand ich mega gut. Und ich glaube schon, dass es Mandanten gibt, die das nicht so gut finden. Aber das sind dann halt nicht deine. Also ich glaube, da können wir schon klar Position beziehen, sowohl politisch wie auch persönlich. Wie waren denn so die Reaktionen zu diesen politischen Statements bei dir? Eher gut, eher schlecht, durchwachsen?
Eher gut, aber die negativen Sachen, die da kamen, auch eindeutig negativ. Also die drastischen Sachen wurden natürlich auch nicht in den Kommentaren veröffentlicht, sondern habe ich halt so nette Hassnachrichten bekommen. Ja, also die sich da irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt haben, haben das auch verdeutlicht.
Dann in den Messenger, direkt, genau, auf den Plattformen im Messenger.
Genau.
Okay.
Genau. Und habe ich zur Kenntnis genommen, aber mir war schon klar, dass wenn man sich positioniert, dass da auch Gegenwind kommen wird. Da bin ich jetzt nicht ganz so naiv reingegangen, habe gedacht, ah, die finden das bestimmt alle super, müssen sie auch gar nicht. Aber ja, die Nachrichten, da kann man auch nochmal hinterfragen, wer sendet denn sowas?
Also Nachrichten direkt habe ich nicht so viele bekommen, aber das waren 75 Kampagnenvideos. Da stand schon einiges drunter und ich habe sie auf LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Und ich kann gar nicht sagen, wo die schlimmsten Kommentare waren. Ich glaube fast teilweise auf YouTube. Und auch so, dass man sagen musste, da denkt aber jemand, das ist hier rechtsfreier Raum. Ist es nicht. Und das fand ich schon schockierend. Und was mich immer wieder überrascht, es ist ja nun kein Hexenwerk, mal nachzugucken, welcher Account das ist. Und viele machen das auch mit Klarnamen. Mhm. Und da dachte ich auch immer, ihr habt vergessen, dass das Profil ist, das nicht Mausi 3000 heißt, ne? Mhm. Sondern da steht jetzt der Name. Das finde ich persönlich überraschend. Ich glaube trotzdem, dass man das aushalten muss. Also ich gehöre zu denen, die nicht persönlich verfolgt und bedroht wurden. Kenne ich aber. Ich kenne ein paar Menschen, die wirklich so angefeindet werden, wenn die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, wird auch schon mal auf der Straße ein Kaffee aus der Hand geschlagen. Habe ich jetzt gerade mitbekommen über Social Media. Das finde ich schon krass. Wirst du dabei bleiben, dass du sagst, so, egal was ich denke, auch auf Social Media hau ich raus.
Auf jeden
Fall. Und es ist mir egal, ja, ob das ankommt oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Völlig, völlig, völlig klare Antwort. Also ich finde auch das mit dem Kaffee völlig indiskutabel. Es sind einfach so Sachen, da sind einfach manchmal Menschen unterwegs, denen schmeckt es dann nicht, das mag sein, aber das wird mich niemals daran hindern, das genauso weiter beizubehalten. Das gehört zu mir. Also ich bin, nein, ganz klar, ich bleib dabei.
Sehe ich genauso. Aber vielleicht nochmal so erfahrungswert für alle, die auch sagen, doch, ich vertrete auch auf Social Media Plattformen, ganz egal, ob es jetzt, muss ja nicht politisch sein, sondern auch sonst, meine Auffassung, hast ja auch ganz oft in Familienrechtssachen, dass du sagst, ja, so, das ist gut für die Kinder oder nicht so gut für die Kinder aus rechtlicher Sicht, wirst ja auch immer gleich angefeindet. Wie gehst du mit Kommentaren um, die aus deiner Sicht die Schwelle zur Beleidigung überschreiten? Meldest du? Löschst du? Was machst du damit?
Löschen nicht. Ich lasse das stehen. Ich habe bisher einen einzigen Kommentar zur Anzeige gebracht. Das war inhaltlich auch Klarnamen übrigens verwendet, also so beschränkt muss man auch erstmal sein. Aber es war halt, zu dem Video, was du geteilt hast, witzigerweise, ich passe auf mein Zuhause auf und sag, du dreckiger Ausländer, bist ja nicht zu Hause. Aber ich dachte, okay, Bruder, beruhig dich. Erstens doch und zweitens, Anzeige ist raus. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, es ist aber ansonsten tatsächlich in das eine Ohr rein, ins andere raus. Also ich gebe auch auf Idiotenmeinung nicht ganz so viel und höre da vielleicht nicht ganz so deutlich hin.
Aber es ist ja auch Reichweite. Also jeder, ich sage ja, es gibt keine schlechte PR, es gibt nur PR. Und wenn du auch so einen richtig fiesen Kommentar antwortest, fühlen sich die meisten, ich habe es verifiziert, ich habe umfangreiche Tests durchgeführt, herausgefordert, wieder zu reagieren. Ja. So, das heißt, du fütterst damit den Algorithmus,
ja,
und es entspinnt sich, ich mache das so 2-3 Mal, dann habe ich keinen Bock mehr. Aber dann steigen häufig andere mit ein und ergreifen Partei und dann fütterst du den Algorithmus. Also ich lasse, wenn es richtig schlimme Sachen sind, SA-Parole oder ähnliches, das lasse ich auch nicht stehen, das wird ausgeblendet. Ich melde aber gewisse Dinge, nicht mich betreffend, aber wenn ich das unter anderen Beiträgen sehe, habe ich auch schon oft. Also so in die Richtung wie das, was du jetzt eben gesagt hattest, hätte ich diesen Kommentar bei dir gesehen, ich hätte ihn gemeldet.
Ja, finde ich auch wichtig
und so, richtig so. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wir irgendwie alle gefordert.
Ja.
Und ich finde das gut, dass du immer so klar Positionen beziehst. Ich finde das sehr sympathisch und ich glaube, das brauchen wir. So, wie du mit Kritik oder schlimmen Kommentaren umgehst, das hast du jetzt gerade schon erzählt. Ich gucke ja immer gern auch aufs Positive. Was war so in dem bisherigen Jahr? Es ist ja noch überschaubar. Was war bisher dein schönstes Erlebnis als Anwältin? Hast du da was?
Ja, auf jeden Fall. Das war ein Freispruch meines Mandanten. Der Vorwurf war wirklich übel. Und er hatte dann vorher einfach schon andere Kanzleien angefragt. Und da haben die gesagt, nee, die Delikte machen wir nicht. Und ich hatte mich dann mit ihm hingesetzt, bin die Sachen komplett durchgegangen, konnte tatsächlich dann auch nachweisen, stimmt hier vorne und hinten nicht. Und der ist am Ende so glücklich nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, wie oft der noch angerufen hat, noch in die Kanzlei gekommen ist. Hier, ich möchte das noch bringen und jenes, was überhaupt nicht notwendig ist. Bitte, bitte nicht, ich mache das gerne. Das ist genau richtig so. Aber als der Freispruch dann klar war und er wusste, okay, ich bin da sicher jetzt. Ich habe jetzt meine Ruhe. Das war richtig gut.
Das gibt aber auch irgendwie wieder so einen richtigen Energieflash, oder?
Ja,
voll. So für die nächsten, weil es läuft ja, so ist das Leben.
Ja.
Es läuft nicht immer jedes Mandat gut. Das liegt auch gar nicht an uns selber, sondern manchmal ist die Situation, Beweislage, irgendwas total verfahren. Und du kannst einfach rein technisch nicht das erreichen, was du gern erreichen willst. Und ich glaube, das trägt ja dann, ne?
Ja.
Eine ganze Weile. Kann ich gut verstehen. Das hätte mich auch gefreut. Und du bist ja so Kämpfertyp. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, was das dann mit einem macht. Und Kämpferin ist ja ein gutes Stichwort. Du kämpfst ja nicht nur für deine Mandanten, sondern, ich mache immer fleißig Recherche vorher, ich habe gesehen, du bist tatsächlich Kämpferin.
Ja.
Du machst Kampfsport. Was genau? Ich hoffe, dass es jetzt was ist, dass du das sagst, weil das fände ich mega, mega cool, Würde auch zu dir passen, aber ich bin gespannt, was ist. Was ist?
Es ist eine Kombination aus zwei Sachen, wird oft in einer dann zusammen vereint. Ich mache Luta Libre, das ist eine Form von BJJ, Bodenkampf und Thai-Boxen und kombiniert nennt man das MMA. Das mache ich und es macht übertrieben Spaß und es ist für mich genau das richtige Ventil. Genau, ich trainiere Luta Libre und Thai-Boxen.
Geil. Also ich hatte zwei Favoriten. Hab gedacht, ja, hoffentlich ist es einer davon. Ich wollte entweder, dass du sagst, Krav Maga,
ja,
oder irgendwas mit Boxen.
Ja.
Ja, wie cool ist das denn? Hast du regelmäßig Zeit dafür?
Zurzeit weniger als zuvor, aber ich baue es mittlerweile wieder ein. Also Mindestmaß ist zweimal in der Woche und einmal am Wochenende. Wow. Früher war ich aber wirklich täglich dort. Ich vermisse meine Leute da auch jeden Tag. Das ist einfach eine coole Gruppe. Ja, und ich brauche das.
Ist Thai, ich weiß, ich kenne mich da nicht so aus, aber ist Thai-Boxen jetzt mit oder ohne Hand?
Mit.
Mit.
Mit. Aber es gibt es tatsächlich im Kampf, dass es nur die Bandagen,
genau,
gibt, die Lockdown-Bandagen. Genau, aber wir trainieren natürlich mit. Offensichtlich passiert dann auch dann mal so ein Malheur. Also da gab es schon mal einen Knacks an der Nase. Bin ich fein mit irgendwann, gucken wir mal, wenn ich sie nicht mehr tragen kann, ändern wir das. Aber erstmal passt es so.
Das sieht man aber nicht. Ich frage mich nur, warst du schon mal mit einem blauen Auge bei Gericht, im Pfeilchen?
Während der Referendariatszeit. Während der Refzeit. Und ja, da musst du halt so ein bisschen erklären und ich habe ein bisschen gelacht, habe gesagt, ja, der Rechtsanwalt, da war ich für die Staatsanwaltschaft dort, der Rechtsanwalt war wohl danach noch frech, dann ging's eigentlich.
Finde ich großartig und wenn ich irgendwann mal bei dir in der Ecke bin, musst du mir ein paar Kniffe zeigen, weil ich finde das super cool. Ich wollte immer gerne, aber ich habe eben keine Zeit. Ich dachte immer, ich bin so klitzeklein, ich fände es mega fancy, wenn ich Kickboxen oder so machen, ja, würde. Aber ich habe immer keine Zeit und ich glaube, es ist auch echt anstrengend. Und bei anstrengend bin ich halt ganz schnell irgendwie wieder raus. Ich finde es super spannend. Irgendwann will ich dich mal sehen,
ja,
im Einsatz. Lina, bevor wir jetzt irgendwie die Aufzeichnungszeit völlig bomben, habe ich noch einen letzten Punkt und das ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingssport, Lieblingsboxer, Lieblingsorte. Und für dich habe ich mir die drei folgenden ausgesucht. Ich würde gern wissen, hast du ein Lieblingszitat? Weil du bist so ein energiegeladener, positiver Mensch. Du hast bestimmt ein Lieblingszitat.
Ich habe ein Lieblingszitat. Das kommt von einem guten Freund von mir. Er heißt Vito. Vito ist minderjährig. Vito ist mittlerweile 5 Jahre alt. Und Vito hat mal gesagt, meine Arbeit ist es, Menschen zu helfen, die was falsch gemacht haben, damit die Polizei nicht schimpft. Und er hat es auf den Punkt gebracht. Es ist genau mein Job. Ja, das ist mein Lieblingszitat.
Ich finde das zauberhaft. Das muss eigentlich auf ein T-Shirt.
Eigentlich schon, oder? Vielleicht mache ich es auf eine Tasse. Vielleicht mache ich das als Kanzlei-Slogan. Mal gucken.
Irgendwie, ja, es ist natürlich ein bisschen lang. Das muss man irgendwie, ja, aber ich finde es, ich weiß nicht, was ist dein Job, Menschen zu helfen, damit die Polizei nicht schimpft?
Ja.
Oder die was angestellt haben, damit die Polizei...
Genau.
Das wäre überhaupt der Werbeslogan schlechthin. Ich helfe ihnen, wenn sie was angestellt haben, damit die Polizei nicht schimpft.
Ja. Ich fand das richtig gut.
Also wenn du irgendwann eine eigene Merch-Serie hast und das steht drauf, ich kaufe ein Shirt, gefällt mir sehr. Weil es deine Wurzeln sind und ich gerade eine phänomenale Zeit auf dem Motorrad da verbracht habe, in Kroatien, hast du einen Lieblingsort?
Ja, auf jeden Fall. Mein Lieblingsort ist Trogir. Das ist eine kleine Stadt näher der Halbinsel Chievo oder mehr Menschen werden Split kennen. Da fahren wir immer nach Hause, also in unsere vier Wände. Und das ist für mich so ein ganz, ganz cooler, magischer, kleiner Ort. Sehr rocklastig, also musikrocklastig. Mega. Wenn ihr da seid, geht zu Konzerten. Genau, das ist mein liebster Ort, Trogir.
Wir haben tatsächlich geguckt, als wir da waren, ob gerade irgendwie ein Konzert ist, waren irgendwie zur falschen Zeit da. Und ich weiß gar nicht, wir sind da durch 8 Länder gefahren, ich weiß gar nicht, in Zagreb haben wir um einen Tag Machine Head verpasst. Ärgerlich. Wo waren wir überall? Ja, genau, ich weiß nicht mehr. Was Bratislava, Zagreb, wir sind da irgendwie durch 8 Länder gefahren. Irgendwo hätten wir fast Machine Head gesehen. Bei euch war gerade nix auf dem Zettel, aber ich fand Kroatien so wunderschön. Und auch das absolute Motorradland. Und ich weiß nicht, bin ich so für mit der Aussprache. Wir sind also viel Landesinnere auch gefahren. Und dann Jadranska Magistrala.
Mhm.
Ich saß auf dem Motorrad und habe in den Helm geweint. Und es ist kein Scheiß. Ich fand es so schön. So die Berge und das Meer. Und ich hatte das beste Essen im ganzen Urlaub. Meeresfrüchte-Topf.
Yep.
Ja, und ich habe... Kann ich ja auch fragen. Ich habe den Topf auch noch ausgeleckt, weil es so köstlich war. Ich liebe Essen. So, du sagst schon, okay, da war es so ein bisschen rockig. Dann erzähl mal, hast du einen Lieblingssong?
Ich habe einen Lieblingssong, der ist aber eine Mischung aus zwei Sachen. Es ist Numbancore von Linkin Park und Jay-Z. Ich hab's, als ich ein bisschen jünger war, sehr gefeiert und bis heute ist es so, ich muss da schmunzeln, wenn ich das Lied höre. Und wenn ich so ein bisschen mich so hochpushen muss, dann läuft das sehr, sehr regelmäßig.
Kann Musik, ne?
Ja.
Also richtig, also egal welches, ich kann mit, je nachdem, welche Musik ich auswähle, komplett ein bestimmtes Gefühlslevel herstellen.
Auf jeden Fall.
Oder, ja, wie Katharsis. Bist eh traurig, hast das Gefühl, es muss raus, hörst was Trauriges, musst dich pushen, hörst was Fetziges. Ja, gute Wahl. Gefällt mir sehr. So wie das ganze Gespräch. Liebe Lena, tausend Dank für dieses wunderbare und, wie ich finde, sehr, sehr offene Gespräch. Hat mich sehr bewegt, deine Geschichte. Und ich hatte trotzdem, und ich glaube, das repräsentiert dich besser als alles andere. Es hat mich bewegt, aber ich hatte dabei super viel Freude und Spaß. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Und ich glaube, auch unsere Lauscher nehmen ganz viel mit aus dieser Plauderei. Apropos Lauscher, noch ein Wort an euch. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer und lasst doch eine nette Bewertung da. Auch darüber freue ich mich. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, wichtig wie immer, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch alles zusammengestellt, worüber wir heute gesprochen haben. Liebe Lena, ich danke dir sehr und ich fand es mega gut, dass du heute in Berlin bei mir sitzt. Und ich glaube, wenn wir jetzt aufs Ausknöpfchen drücken, dann gehen wir nochmal in die City oder ans Wasser oder mal gucken. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast, dass wir uns so unterhalten konnten, so aufrichtig unterhalten konnten. Danke für deine Arbeit und lass uns ein Bier trinken gehen.
Das machen wir jetzt, würde ich sagen.
Okay, bis dahin. Tschüss.